In New York wurde Abtreibung praktisch bis zum Moment der Geburt legalisiert. In Deutschland wurde ein Kompromiss zum Paragraphen 219a ausgehandelt. Beides beschäftigt die Gemüter aller Fraktionen derzeit stark. Ich sehe beides als Zeichen einer Zeit, die den Schutz hilfloser Menschen und damit das Recht auf Leben an Bedingungen knüpft. Bei moderner medizinischer Versorgung hat ein Frühchen ab der 24. Woche Überlebenschancen. Geburtsreif ist es in der 40. Woche. Das heißt, 16 Wochen lang ist ein kleiner New Yorker im Mutterleib potenziell stärker gefährdet als außerhalb. Zwar ist nicht anzunehmen, dass nun ein völlig ungebremstes Massenschlachten von 7- bis 9-Monatskindern einsetzt. Denn die meisten Schwangeren möchten ihr Kind austragen und von denen, die sich davor fürchten, haben immer noch viele ein Gefühl dafür, dass in ihnen ein Mensch heranwächst. Aber dass es wieder einen Ort auf der Welt gibt, an dem der Respekt vor dem Leben schwindet und Kinder, die außerhalb des Mutterleibes leben könnten, in ihm straflos umgebracht werden können, steht außer Zweifel. Was mir in der Debatte nicht zum ersten Mal unangenehm auffällt, ist die besondere Fixierung auf das Grauen der Spätabtreibung, so als wäre das Umbringen eines unschuldigen Menschen schlimmer, wenn er größer und niedlicher ist. Aber die Tötung einer menschlichen Morula, die man vom Aussehen her noch nicht als Mensch erkennen kann, ist genauso schlimm. Es ist um nichts besser, ein Kind unmittelbar nach der Empfängnis zu töten, als einige Monate später. Denn es handelt sich immer um ein Menschenkind. Die Tötung eines größeren Menschen ist moralisch nicht anders zu bewerten als die eines sehr kleinen. Das Umbringen eines Menschen ist immer katastrophal. Sie ist nur technisch und emotional schwieriger. Die Abtreibung einer noch nicht im Uterus angelangten, lebensfähigen, befruchteten Eizelle mit Chromosomensatz und DNA ist nicht harmloser als die Abtreibung durch eine Giftinjektion in das schlagende Herz eines außerhalb des Mutterleibes lebensfähigen Kindes oder das Zerschneiden des kindlichen Genicks kurz vor der Geburt. Beide Methoden werden bei Spätabtreibungen angewandt. Es ist schwieriger, einen Menschen zu töten, der alle an den Schutzinstinkt appellierenden Merkmale hat, als einen Menschen, der noch nicht menschenähnlich aussieht. Aber was leichter ist, ist nicht notwendig besser. Ich argumentiere deshalb auch nicht gern mit der erwiesenen Angstfähigkeit und Schmerzempfindlichkeit eines 3 Monate alten Embryos und nicht mit der Niedlichkeit eines daumennuckelnden 6-monatigen Ungeborenen. Sicher ist der Schmerz, den man einem Kind beim Zerfetzen oder Verätzen zufügt, eine zusätzliche Scheußlichkeit, die bei der Pille danach an einem noch nicht empfindungsfähigen Menschlein ausbleibt. Aber in jedem Fall stirbt ein Mensch, ob er das nun merkt oder nicht. Der Unterschied ist nicht größer als der zwischen im Schlaf mit dem Kissen ersticken und mit dem Beil zerhacken. Die neue Gesetzgebung in New York ist furchtbar, weil sie der Tötung von Menschen dient. Sie ist in einer Welt, die darin fortschreitet, Ungeborenen prinzipiell das Lebensrecht abzuerkennen, nur konsequent. Nun zu Deutschland. Hier betrug im Jahr 2017 die Zahl der Abtreibungen 101.209, also pro Arbeitstag etwa 400, womit sich die Statistik nach jahrelangem stetigem Absinken wieder etwas erhöhte. Deutlich, im Jahr 2017 wurden in Deutschland an jedem Arbeitstag etwas mehr als 400 Ungeborene ermordet. Stellen Sie sich vor, Montag bis Freitag fallen in Deutschland täglich 20 Schulklassen Amokschützen zum Opfer. Das ist die gleiche Größenordnung. Und ich nehme an, Sie fänden schon vor Mittwoch, es müsse etwas dagegen getan werden. In Deutschland steht einerseits die Werbung für Abtreibung weiterhin unter Strafe. Andererseits wird neuerdings behauptet, nur darauf hinzuweisen, dass man neben Vorsorgeuntersuchungen von Lunge und Herz auch Schwangerschaftsabbrüche leistet, sei keine Werbung. Genau dieser Hinweis war bisher strafbar. Werbung oder Nichtwerbung, das ist hier die Frage. Das Gericht sah die Auskunft auf der Homepage einer Ärztin, sie nehme Schwangerschaftsabbrüche vor, als Werbung an. Nun soll dieser bloße Hinweis also nicht mehr als Werbung gelten, sondern nur jede darüber hinausgehende Ausführung über Methoden, Vor- und Nachsorge. Das ist, als ob man jemandem erlaubt, auf seiner Homepage zu sagen, dass er Menschen beseitigt, ihm aber verbietet, dazu zu schreiben, ob er das vorzugsweise mit Schuss- oder Stichwaffen oder mit Gift macht. Eine solche Regelung würde ich jedenfalls nicht als akzeptablen Kompromiss bezeichnen, auch wenn dieser jemand verpflichtet wird, neben seinem Angebot Adressen von Anwälten und Justizbehörden anzugeben. Wenn ein Schlachter inseriert, hier gibt es Buletten, oder ein Bäcker darauf hinweist, dass er Vollkornbrot backt, so versteht das jeder als Werbung. Wenn ein Arzt inseriert, Lungen- und Herzuntersuchungen, Schwangerschaftsabbrüche, dann ist das in genau der gleichen Weise Werbung. Zudem steht die Tötung eines Menschen hier in einer Reihe mit Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge. Abtreibung wird so scheinbar zu einer ärztlichen Maßnahme zum Wohl der Frau. Die Christdemokraten für das Leben schreiben hierzu auf ihrer Facebook-Seite: Das Werbeverbot für Abtreibungen wird ausgehöhlt. Zugleich titelt die Taz, eine Zeitung, die dem Pro-Choice-Lager nahesteht, schlimmer als vorher und argumentiert, es gebe nun keine Grauzone mehr, die sie offenbar besser als einen Gewinn an juristischer Klarheit fanden, um der Freiheit willen, der Freiheit des abtreibenden Arztes und der Frau, nicht des Kindes, müsse unbedingt jeder Arzt, der Abtreibungen vornimmt, in vollem Umfang öffentlich informieren dürfen. Es wird dabei so getan, als stehen abtreibewilligen Frauen überhaupt keine Mittel der Information zu Gebote. Wahr ist, dass die Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung derzeit keine derartigen Informationen bietet. Man findet dort nur eine PDF mit den Ergebnissen eines Symposiums über die Pille danach. Immerhin ist KNA dabei zitiert, aber es wird von den Veranstaltern dennoch standhaft behauptet, ein befruchtetes Ei bedeute noch keine Schwangerschaft, sondern die Schwangerschaft beginne erst mit der Nidation. Also ein befruchtetes Ei mit einzigartigem Chromosomensatz und lebensfähiger DNA ist erst dann als Mensch anzuerkennen, wenn es sich in der Gebärmutter eingenistet hat, was mit einer Pille verhindert werden kann, über deren genaue Wirkungsweise Ärzte nach eigener Auskunft noch nicht Bescheid wissen. Deshalb ist die Tötung eines solchen Menschen im frühesten Stadium auch gar nicht wirklich eine Abtreibung, denn da der Mensch, um zu gedeihen, erst einmal die Einnistung in die Gebärmutter braucht und eingeht, wenn man dies nicht zulässt, so ist er eben kein Mensch, wenn er noch nicht in der Gebärmutter angekommen ist, mithin kein Schade entstanden, sagt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ich überlasse Ihnen, den logischen Fehler zu finden, dies nur nebenbei. Auch die Homepage der Bundesärztekammer hat bislang noch keine Informationen über Methoden, Risiken, Vor- und Nachsorge bei Abtreibungen, soll das aber nach dem Willen des Gesetzgebers ändern. Aber man findet im Internet sehr schnell umfassende Informationen über in Deutschland gängige Abtreibungsmethoden samt Risiken und nicht nur auf Seiten, die dem Lebensschutz nahestehen. Wer behauptet, Frauen würden durch die Gesetzgebung allein gelassen, erklärt Frauen für zu dumm zum Googeln. Wiederum die Taz findet schrecklich, dass nur hinter verschlossenen Türen über Risiken, Vor- und Nachsorge bei einer Abtreibung gesprochen werden darf. Also, dass das Gespräch mit dem Arzt beim Arzt stattfinden muss. Dass es absurd komisch wirkt, die Vertraulichkeit eines Arztgespräches als Eingriff in die Freiheit zu kritisieren, hat die Redaktion nicht gemerkt. New York ist nicht die einzige Stadt, die Spätabtreibungen ermöglicht. Auf der von mittlerweile 260 Abtreibungsüberlebenden betriebenen und unterstützten US-amerikanischen Seite TheAbortionSurvivors.com ist die Rede von geschätzten 44.000 Menschen allein in den USA, die ihre Abtreibung überlebt haben. Die Betreiber der Seite sind übrigens alle wache, intelligente, lebensfrohe Menschen mit verschiedenen Behinderungen, weil sie als Kinder zerrissen oder vergiftet wurden. Auch in Deutschland gibt es Abtreibungsüberlebende. Der Anfang dieses Jahres 21-jährig verstorbene Tim Guido, das Oldenburger Baby, abgetrieben in der 25. Woche, war zu schwer behindert, eine Internetseite zu betreiben. Aber er verbreitete Fröhlichkeit und machte sicher auch manch einen nachdenklich, nicht das Schlechteste, das man im Leben erreichen kann. Selbst wenn er das nicht gekonnt hätte, hätte das am Wert seines Lebens nichts geändert. Denn der Wert eines Menschenlebens ist nicht an Bedingungen geknüpft, an gar keine. Ob man einen Menschen sehr früh oder nicht ganz so früh in seiner Entwicklung tötet, ist unerheblich. Ob man für diese Möglichkeit mit einem einfachen Hinweis, hier gibt's Abtreibungen, oder mit einer Schilderung, wie schonend man das macht, wirbt, ist ebenfalls unerheblich. Dies alles gehört verboten, so wie jede andere Tötung auch.